Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Heute weiter zum Thema künstlicher Intelligenz, nachdem wir ja jetzt ein paar politische Themen diskutiert haben. Wollte ich noch einmal zurückkommen zum Thema der KI. Wir haben ja die Grundlagen vor ein paar Folgen besprochen. Also wie funktioniert eigentlich das maschinelle Lernen? Was sind neuronale Netze und solche Themen? Und daran wollte ich jetzt in dieser Folge anknüpfen und ein paar Anwendungsbeispiele mal geben. Wie setzt man die KI, vor allen Dingen halt diese Large Language Models ein, ChatGPT und Co., im Unternehmen, im Rahmen der Hochschule und Universitäten. Das gucken wir uns in dieser Folge mal etwas genauer an, wie uns KI dort im täglichen Arbeiten unterstützen kann. Steigen wir ein. Was können wir machen? Also ich denke, ChatGPT muss man jetzt nicht mehr groß vorstellen. Das ist, ich will nicht mal sagen in aller Munde, sondern das haben, glaube ich, oder sicherlich alle, die auch technisch schon ein bisschen interessiert sind, mal ausprobiert, zumindest mit der kostenfreien Version. Mittlerweile sind diese KI-Tools ja auch integriert an vielen anderen Stellen, also sei es jetzt der Copilot, den Microsoft anbietet, im Rahmen von Office oder Microsoft Teams, was ja im unternehmerischen Umfeld viel eingesetzt wird. Vor einigen Wochen, als DeepSeek veröffentlicht worden ist, da habe ich ja mit Stefan Naumann drüber gesprochen, über effiziente KI. Also auch das kann man kostenfrei nutzen, sogar runterladen und selber auf seinem eigenen Rechner laufen lassen. Da gibt es auch noch andere Tools, die man dort einsetzen kann. Wir haben bei X zum Beispiel das KI-Tool von der Firma von Elon Musk, was verfügbar ist. Bei WhatsApp hat Meta, also der Facebook-Mutterkonzern, ein entsprechendes Tool bereitgestellt. Wir haben bei Google Gemini, auch in einer kostenfreien Version, in einer Bezahlversion. Wir haben Mistral, also ganz viele. Ich habe ein paar Links mal in die Shownotes gepackt. Wer da mal ein bisschen ausprobieren möchte im Nachgang, kann das gerne tun. Auch das ist, wie gesagt, nur eine Auswahl. Das ist keine vollständige Liste. Ich glaube, das geht auch gar nicht mehr. Und konzentrieren möchte ich mich aber tatsächlich jetzt erstmal ChatGPT. Wir werden uns dann noch ein paar andere Tools etwas genauer angucken. Warum ChatGPT? Das ist einfach der Platzhirsch, die größten Nutzerzahlen hat, mit Abstand, also Zahlen vom Februar 25, das waren mit Abstand die meisten Zugriffe. Auf Platz 2 dieser Chatbots ist dann DeepSeek, also die chinesische Variante. ChatGPT hatte gut 5 Milliarden Zugriffe. DeepSeek war so bei 800 Millionen. Also da sieht man nochmal so die Unterschiede. Und Claude, das ist auch nochmal so ein Chatbot, der stark ist. Der landet dann nur bei 100 Millionen Zugriffen. Immerhin auf Platz 10 der beliebtesten KI-Tools. Also man sieht, da ist viel Diversität. Das ist sicherlich auch gut. Auch viele Qualitätsunterschiede, auch da muss man sagen, ist ChatGPT sicherlich, was die Stärke bei der Textgenerierung angeht, weiterführend. Aber die anderen Tools holen auf, haben auch ihre Spezialanwendungen, ob es jetzt im Programmierbereich ist zum Beispiel. Aber man sieht, also die waren die ersten von OpenAI und damit auch jetzt Platz 1 noch gesichert. Und ich werde natürlich auf die Fähigkeiten eingehen, die dann insbesondere über die Abo-Version verfügbar ist. Auch da sind die Preise weitestgehend ähnlich. Also typischerweise kostet es so $20 im Monat plus minus für die Nutzung. Es gibt dann immer noch so Premium-Modelle. Also OpenAI bietet jetzt so ein $200 im Monat Abo-Tool an, wo man noch mehr Zugriff bekommt. Gucken wir uns, wie gesagt, dann alles in Ruhe einmal an. Also vielleicht warum jetzt der sinnvolle Einsatz? Denn erstmal wirkt es ja wie ein ganz nettes spielerisches Tool, aber es ist halt wirklich ein sehr effizientes Tool. Und damit will ich einsteigen, bevor wir dann mal ein paar Anwendungsbeispiele machen. Die Stanford University, also Hartley et al., auch da Links in der Videobeschreibung zu den Publikationen. Also die haben untersucht, wie der Produktionsgewinn oder einen messbaren Produktionsgewinn beim Einsatz von generativer KI wie ChatGPT und Co. in Unternehmen darzustellen ist. Also sie haben verschiedenste Aufgaben gehabt, angefangen vom Schreiben, Lernstrategien entwickeln, mathematische Aufgaben, komplexe Problemlösungsansätze mit generativer KI. Es ging um Programmieraufgaben, Management von Personal, Verwaltung von Finanzen. Also typische Aufgaben, die man jetzt im unternehmerischen Umfeld hat. Macht immer der Blick Unternehmen, aber dann auch an Universitäten, sowohl aus professoraler als auch dann aus Sicht der Studierenden oder der Nachwuchsforschenden. Also Stanford hat sich das angeguckt und dann mit einer Gruppe geprüft, wie lange dauert es typischerweise, solch eine Aufgabe ohne generative KI zu lösen. Also man kennt das ja, man muss irgendwie einen Antrag schreiben, irgendeinen Bericht formulieren. Das macht man halt von Hand und ohne generative KI, jetzt beim Schreibvorgang, kam jetzt auf eine Dauer von ungefähr 80 Minuten also für diese Aufgabenstellung. Mit der Unterstützung von generativer KI lag die durchschnittliche Dauer für das Verfassen von solchen Texten statt 80 Minuten nur noch bei 25 Minuten. Also schon eine deutliche Zeitersparnis. Und das beobachtet man eigentlich bei allen Aufgabenstellungen, also mathematische Probleme. Das waren dann 108 Minuten Dauer ohne generative KI, mit generativer KI-Unterstützung bei 29 Minuten. Und selbst so sehr komplexe Aufgaben, also Analyse in der Qualitätskontrolle, die Verwaltung der Finanzen, da braucht man so ungefähr 3 Stunden für diese Aufgabe, mit KI unter 40 Minuten. Also das zeigt, beim, jetzt wichtig, richtigen Einsatz und konstruktiven Einsatz von generativer KI hat man einen messbaren Zeitgewinn und damit auch einen monetären Gewinn, wenn ich generative KI richtig einsetze. Wir kommen nachher dazu, welche Strategien es da gibt, ohne dass ich jetzt da natürlich alles erklären kann. Da müsste man dann tiefer einsteigen, aber also die ersten Ansätze will ich dann nachher im zweiten Teil dieser Folge geben. Also wir merken, wir haben einen klaren Zeitgewinn, der dazu führt, dass man einfach ja, effizienter arbeiten kann. Also das ist wichtig. Es gibt ja auch immer noch viele Leute, die Bedenken haben, sagen, ach, soll ich das wirklich, sollte man das einsetzen? Das ist doch, ich will mal sagen, gefuscht oder ist das irgendwie berechtigt, dass ich das damit mache? Ja, also allein der Zeitgewinn, also man spart ungefähr, ne, haben wir jetzt ja gerade gesehen bei den Zahlen, also 2/3 Zeitersparnis. Das ist in einem Unternehmen Geld wert. Wenn ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin statt 2 Stunden jetzt plötzlich nur noch eine 3/4 Stunde braucht für das Lösen einer Aufgabe mit gleichbleibender Qualität. Das ist dann der zweite Aspekt, den ich nochmal erwähnen möchte. An der Harvard University, Del Acqua et al., also auch da Link, wie gesagt, in der Videobeschreibung, haben sich angeguckt, also wenn generative KI als KI-Teamkollege eingesetzt wird, wie steigert sich dann die Qualität der Arbeitsergebnisse? Das ist ja die erste Frage, wie definiere ich Qualität von Arbeitsergebnissen? Da, wie gesagt, der Verweis auf die Publikation, wer da tiefer einsteigen will, wie die jetzt bei verschiedenen Aufgaben, das haben sie durchgeführt im Unternehmen Procter & Gamble, also ein ganz großes Unternehmen, die ja global tätig sind. Und die haben sich einfach angeguckt, wie kann generative KI einmal eine Einzelperson unterstützen? Nun, dann ist man quasi in einem Miniteam, Human Intelligence und Artificial Intelligence. Oder auf der anderen Seite, wie verbessert sich ein Team, wenn das Team auch noch generative KI einsetzt? Und was da zu beobachten war, einmal, dass jetzt die Einzelperson ihre die Qualität des Arbeitsergebnisses deutlich gesteigert hat und zwar sogar besser war als die Qualität der Arbeitsaufgabe des Teams, was keine KI eingesetzt hat. Also die ähnliche Aufgabenstellung gehabt, damit man es auch vergleichen kann, die jetzt auch, wie gerade erwähnt, typisch für ein Unternehmen sind. Und dann zeigt sich, wenn eine Einzelperson eine generative KI-Unterstützung bekommt, sind die Arbeitsergebnisse besser, als wenn wir ein Team in einem Unternehmen haben aus 2, 3, 4 Personen, die keine KI-Unterstützung haben. Ein sehr interessantes Ergebnis. Klar, wenn das Team auch noch eine KI-Unterstützung hat, dann steigt auch die Arbeitsqualität und die Qualität der Arbeitsergebnisse. Die sind dann minimal besser als die Einzelperson. Aber entscheidend ist, die generative KI ist ein ganz wichtiger Partner oder Teamkollege, der die Arbeitsqualität verbessern kann, weil sie einfach hilft, Grenzen im Team zu überwinden. Also ob das jetzt technische oder kaufmännische Sichtweisen ist. Also die KI denkt viel stärker interdisziplinär. Man muss ja nicht richtig steuern. Sie hilft, Wissenslücken, die man als Einzelperson immer hat. Entweder ist man im Ingenieursbereich, tätig in der Forschung- und Entwicklungsabteilung oder auf der anderen Seite, man ist eher im kaufmännischen Bereich oder im Marketing, im administrativen Bereich tätig. Dann habe ich halt mein Spezialwissen. Und das erweitere ich mit der, in Anführungszeichen, allwissenden KI. Ich meine, sie ist nicht allwissend, aber sie hat halt das Wissen der Welt, in Anführungszeichen, komplett verinnerlicht. Dazu kommt tatsächlich, auch das hat dann die Untersuchung gezeigt, eine positive emotionale Wirkung. Also wenn der Arbeitserfolg besser ist, die Arbeitsmotivation steigt, die Frustration sinkt, weil da diese natürlichen Sprachmodelle oder diese Sprachmodelle ein Gefühl von Unterstützung und Zusammenarbeit vermitteln. Im Team kennt man es immer, ein Kollege dabei, der nicht mitzieht oder irgendwie nicht die Leistung bringt. Die KI ist da emotionslos, die liefert das, was man ihr sagt. Frage ist halt immer nur, und da kommen wir gleich dazu, wie sage ich ihr, was ich eigentlich haben will? Denn wenn man der KI nicht klar sagt, was man will, kommt auch nicht unbedingt das raus, was man gerne hätte. Also zeigt an diesen beiden Beispielen und wissenschaftlichen Untersuchungen, KI verbessert die Qualität der Arbeit im Unternehmen, an einer Hochschule, egal wo man ist. Also das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wie setze ich KI ein? Was gibt es da an Strategien? Was muss man da beachten? Da müssen wir vielleicht mal einen Schritt zurückgehen. In Richtung der Folge zu den Grundlagen der KI. Also wie funktioniert jetzt, nochmal kurz zur Erinnerung, generative KI? Die hat halt, ich sag mal in Anführungszeichen, alle freien Texte, die im Internet so verfügbar sind oder die digital verfügbar sind, gar nicht nur im Internet, sondern alles, was digital verfügbar ist, ob das jetzt Bücher sind, Webseiten, Postings, alles. Also da schiebt man in Anführungszeichen alles in die Blackbox neuronales Netz rein. Und dann baut während des Lernprozesses das KI-System Verknüpfung. Das heißt, es lernt, welche Worte oder welche Wortsilben gehören eigentlich hintereinander in einem bestimmten Zusammenhang. Das heißt, es werden da Wahrscheinlichkeiten gebildet. Das ist halt ganz wichtig. Die KI, wichtig nochmal, sich in Erinnerung zu rufen, versteht nicht. Sie macht oder sie arbeitet mit Wahrscheinlichkeiten und sie weiß, mit einer Wahrscheinlichkeit von Prozent kommt dieses oder jenes Wort nach einem anderen Wort. Mehr kann sie tatsächlich nicht. Das muss man sich bewusst sein. Also sie begreift nicht. Diese Textgenerierung wirkt ja sehr, sehr natürlich, sehr menschlich. Wir haben über den Turing-Test beim letzten Mal gesprochen. Das wirkt so, als ob die KI wirklich Dinge versteht. Das tut sie nicht. Das merkt man bei der Textgenerierung nur bedingt, weil das schon wirklich sehr nah an der menschlichen Sprachqualität ist. Beim Bildergenerieren merkt man es ganz gut, dass KI wirklich kein Verständnis hat davon, was da passiert. Also das beste Beispiel, auch da gibt es dann verschiedenste Memes im Internet, kann man selber mal ausprobieren. Also zum Beispiel kann man so einer Bildgenerierungs-KI sagen, generiere mir ein Bild mit einer analogen Uhr, die 16:45 anzeigt. Weil die anzeigen soll, dass die Zeige so steht, als ob es 16:45 wäre. Es wird quasi immer rauskommen, dass die Zeiger auf der 2 und auf der 10 stehen. Weil das die Fotos sind, mit denen die generative KI trainiert worden ist. Und damit weiß sie, hat sie gelernt, Zeiger bei einer Uhr sind immer auf 2 und auf 10. Ähnliches, wenn man jetzt sagt, auch da gibt es sehr interessante Bilder, sagt, generiere mir ein Bild von einem Weinglas, das bis zum Glasrand gefüllt ist. Auch das versteht die KI überhaupt nicht, denn sie weiß nicht, dass da eine Flüssigkeit in einem Glasvolumen oder in dem Volumen eingeschlossen ist und was es dann bedeutet, verschiedene Füllstände zu haben. Warum? Weil Weingläser auf Fotos, auf den Trainingsdaten, immer zu, ja, ich sag mal, 2/3 gefüllt ist. Das heißt also, die KI hat überhaupt kein Verständnis davon, dass das ein Füllstand ist. Und sie weiß, oh, da ist so ein Glas, und das ist so ein bisschen transparent, hat vielleicht so ein paar Effekte, also optische Effekte mit dem Hintergrund. Und diese rötliche Flüssigkeit geht 2/3 bis zum oberen Rand. Sie weiß nicht, wie sie das Glas füllt. Und das zeigt ganz deutlich, sie hat überhaupt keine Ahnung, was sie tut. Das muss man sich nochmal vor Augen führen, auch wenn es, wie gesagt, sehr menschlich wirkt und einer menschlichen Intelligenz teilweise nahe kommt oder wirkt nahe zu kommen, das ist nicht der Fall. So, also das heißt, ne, wir puzzeln Wahrscheinlichkeiten zusammen. Aber das macht sie sehr gut, weil sie dann vor allem auch aus dem Kontext weiß, in welche Richtung sollen jetzt Worte ineinander kommen, weil, ich sag mal, im biblischen Kontext folgen andere Worte aufeinander, als wenn ich jetzt eine Bundestagsrede habe, mal als Beispiel. Ne? Also das, diesen Kontext kriegt sie hin, weil sie durch dieses neuronale Netz, durch die Verknüpfung gelernt hat, wie gehören Worte oder Wortsilben hintereinander. So, und jetzt zur Strategie. Also wie wende ich jetzt KI an? Das ist, macht unabhängig jetzt von dem Tool, die Qualität der Ergebnisse ist halt unterschiedlich. Da sind dann halt, also die Ergebnisse insbesondere von ChatGPT sehr gut. Macht andere Tools sind da auch ganz gut. Ich bleibe jetzt mal bei ChatGPT. Also ein entscheidender Punkt ist das sogenannte Prompt Engineering, nennt man das in der, ja, mittlerweile ist das, glaube ich, so ein etablierter Begriff. Also ich muss ihm klar sagen, was ich von ihm will. Und ihm ist jetzt halt von der KI, man merkt schon in der Formulierung, man vermenschlicht die KI schon ein bisschen. Aber wie man das auch im Unternehmen hat oder wie man das jetzt im Hochschulumfeld hat, man muss klar sagen, was will ich, damit auch das, was rauskommt, genau das ist, was ich erwartet habe. Wenn ich nur sage, mach, dann macht die KI, vor allem wenn dann der Kontext fehlt, macht sie teilweise auch Dinge, die wir vielleicht nicht erwartet haben. Also ganz wichtig ist, bei diesem Prompting, also bei der Eingabe des Kommandos, sehr klar sagen, was man will. Also man sollte eine sogenannte Rolle definieren. Was soll die KI sein? Als KI, verhalte dich wie ein Professor oder verhalte dich wie ein Projektmanager im sozialen Bereich. Also ne, solche Rollen sollte man definieren, damit er weiß, in welchem Kontext bin ich denn gerade. Dann klar sagen, was ist der Bedarf? Was soll am Ende herauskommen? Die Aufgabe sollte man beschreiben, idealerweise mit Details. Ne? Man merkt schon, der Prompt ist relativ lang. Das können ja auch mehrere Sätze sein. Also, ne, ich soll dann, also man sagt ihm, was der Bedarf ist. Was ist die Aufgabe der KI? Die KI sollte dann auch noch Prozessdetails bekommen. Also, worauf soll ist noch zu achten, um diese Aufgabe zu erledigen. Auch noch dann bitte angeben, was nicht gewünscht ist, und quasi eine Ausgrenzung, dass man sagt, also manche Dinge will ich vielleicht nicht haben. Dann auch die Angabe des Formats, in welcher Form will ich die Ausgabe haben, soll es ein Text sein, soll es vielleicht eine Tabelle sein, soll es ein Programmcode sein. Und was auch hilft, ist Beispiele anzugeben. Also wenn ich einen Text habe oder wenn ich eine Tabelle habe oder Dateien, die so ein bisschen die Struktur erklären, auch die kann man dann dem Large Language Model geben, damit er weiß, in welcher Systematik oder wie hätte ich ganz gerne den Aufbau. Das ist, man merkt schon, relativ kompliziert. Also worauf sollte man achten? Auf die Rolle. Welche Rolle nimmt die KI ein? Was ist der Bedarf? Was ist die Aufgabe mit Details? Und dann, was sind vielleicht, ist der Ausschluss? Was will ich bei der Aufgabe, dass er nicht macht? Wie sieht das Format aus? Und idealerweise gebe ich noch ein paar Beispiele an. Wenn ich so meinen Prompt aufbaue, das ist nicht ein Satz, das ist ein ganzer Absatz. Und da muss ich halt auch ein bisschen selber tippen. Ich kann es ja mittlerweile auch diktieren. Aber das sind Sachen, die ganz, ganz wichtig sind. Das sind so die nützlichen Techniken. Also, man gibt den Kontext an. Machen wir mal ein Beispiel aus dem universitären Bereich. Man nutzt Large Language Model als Lerntutor. Also das Problem, was jeder Student, jede Studentin, jetzt bleiben wir mal im naturwissenschaftlichen oder ingenieurswissenschaftlichen Bereich hat, die Mathe- und Physikvorlesungen sind immer Killer-Veranstaltungen. Also da ist die Durchfallquote halt immer 50% plus. Teilweise mit Absicht, teilweise einfach auch nicht mit Absicht. Also, aber es ist halt so. Und wenn man in so einer Vorlesung sitzt, nehmen wir uns mal die Thermodynamik in der Physik, also ein Grundlagenfach für quasi alle Ingenieurswissenschaften und Naturwissenschaften, da muss man sich erstmal reinfuchsen. Wenn der Prof vorne steht und dann eine klassische Vorlesung hält, also da sein Skript runterrattert, man versteht in den 90 Minuten relativ wenig. Aufgabe ist es immer als Student, Studentin zu Hause nochmal nachzuarbeiten. Wie hat man das früher gemacht? Man sucht sich ein Buch, vielleicht braucht man auch zwei oder drei, weil auch da die Darstellung dieser Sachverhalte in den Büchern unterschiedlich ist. Das kann die KI jetzt übernehmen, indem man sagt, also sei doch mal wie so ein Physikprofessor, erkläre mir das, mach mir die Aufgaben so, dass ich den Kontext verstehe. Also das ist ein ganz entscheidender Nutzen der KI, jetzt in diesem Kontext des Lernens, und das Beispiel hatte sich Stanford auch angeguckt, oder die Stanford University, er ist ein individueller Lerntutor. Das heißt, ich kann ihm Fragen stellen, Thermodynamik, Kano-Kreisprozess, also der klassische Kreisprozess, der man dann in der Physik macht, weil es ein idealer Kreisprozess ist, höchster Wirkungsgrad, bla bla. Und da kann ich sagen, also erklär mir bitte nochmal, wie ist das mit diesen Zustandsänderungen? Was ist eine Zustandsänderung? Und dadurch, dass die KI mittlerweile auch sehr gut ist in mathematischen Kontexten, also zumindest mal auf Bachelor-Niveau, haben wir da eine sehr gute Grundlage. Das Fantasieren oder Halluzinieren, das heißt das Erfinden von Informationen, hat deutlich abgenommen. Es ist immer noch da, man muss also da aufpassen, dass man durch die Antworten prüft, folgt alles, was mathematisch ist, aber auch das wird immer besser. Naja, also, das heißt, erklär mir Kano-Kreisprozess, erklär mir nochmal, was sind Zustandsänderungen, wie rechne ich das, mach mir ein Rechenbeispiel dazu, damit ich das mal selber rechnen kann, erklär mir die Aufgabe, mach mir mal eine etwas aufwendigere Aufgabe dazu, mach mir mal eine Klausuraufgabe oder stell mir mal Verständnisfragen. Also, das heißt, in diesem Kontext kann die KI ein wahnsinnig guter Sparringspartner sein. Und ein weiterer Vorteil ist, das muss ich ja nicht nur textlich machen, ich kann ja mittlerweile mit der KI sprechen. Ich kann ja wirklich ein Gespräch führen und das wirkt sehr, sehr natürlich. Also dieses Frage-Antwort-Spiel, erkläre mir, stelle mir Verständnisfragen, prüfe meine Antworten. Also man merkt den Kontext und das kann ich jetzt übertragen von dem universitären Umfeld, vom Lernumfeld hin auch in ein in ein unternehmerisches Umfeld. Da kann man es entsprechend so machen, also wenn es um Analyse von Geschäftsberichten geht oder Entwicklung von Marketingstrategien, auch da sage ich Ihnen mal, verhalte dich wie ein Marketingstratege, ich möchte eine neue Social-Media-Kampagne entwickeln, was muss ich da beachten und so weiter und so fort. Also wichtig ist halt immer dieses Prompt-Engineering, ich muss ihm sagen, was ich will und es muss eine klare Beschreibung sein. Also man sollte vermeiden, ungenaue Beschreibungen haben, man sollte unnötige Ausschmückungen vermeiden, präzise, klar sagen, was man will und was auch man nicht haben will. Das ist ganz wichtig, damit das funktioniert. Also mit dieser Strategie, da kann man zwar tiefer einsteigen, aber das ist jetzt, glaube ich, nichts, was man jetzt in so einem Podcast hier erklären kann, ist ganz wichtig. Was man auch noch machen kann, ist, aber das ist ganz nützlich, wenn es dann zu einer Entscheidungsfindung geht, die KI bitten, also auf der einen Seite ihm zu sagen, wie er schrittweise vorgehen soll, mache erst dies, dann das, dann das, dass er das sogar iterativ abarbeiten kann, ihn so ein bisschen steuern. Umgekehrt, also Rekursion, dass man ihm dann sagt, erkläre mir mal, was du gemacht hast, wie bist du vorgegangen? Oder sogar sagen, das ist meine Aufgabe, das möchte ich von dir, was musst du von mir wissen, damit du diese Aufgabe erfüllen kannst. Also Beispiel, im unternehmerischen Umfeld vielleicht ein Arbeitszeugnis formulieren. So, da muss man aufpassen, ganz, ganz wichtig. Datenschutzthemen, Schutz Persönlichkeitsrechte, Compliance. Ne? Also ich kann nicht einfach Person X oder Y da mit Lebenslauf und einem Kram da hochladen in die KI-Tools. Die Informationen sind weg. Das ist nicht zulässig, ganz wichtig, weil die Daten einfach dann das unternehmerische Umfeld verlassen. Da muss man darauf achten. Das heißt, man muss es ein bisschen anonymisieren, aber das kann ich ja genauso machen. Ich sage, liebe KI, ich soll jetzt eine Beurteilung schreiben, etwas niederschwelligen Praktikumszeugnis für einen Praktikanten, Praktikantin, die dann in der Abteilung gearbeitet hat. Das sage ich, genau das kann man sagen. Ne? Übernimm die Rolle eines Leiters oder Mitarbeiters in der Personalabteilung. Ich soll jetzt eine Beurteilung für ein Praktikum im Unternehmen schreiben. Das waren die Aufgaben in dem Praktikum. Was musst du von mir wissen, damit du mir diese Beurteilung schreiben kannst? Und dann listet er auf die Punkte, bitte beantworte mir. Die kann man dann auch im Prompt entsprechend beantworten. Und dann baut er einem so einen Text, der immer, ich sag mal, so 80-85% fertig ist. Da muss man nochmal einmal drüber gehen. Aber das ist halt die vorhin angesprochene Zeitersparnis. Das ist tatsächlich man muss sich da so ein bisschen dran gewöhnen, ne? Klare Ansage, Befehl und Gehorsam. Ne? Also die KI ist ja, wie gesagt, an der Stelle erstmal dumm. Die tut das, was man ihr sagt, fängt dann manchmal an, ein bisschen links und rechts zu denken. Aber das klappt eigentlich ganz gut. Und wenn es halt komplexere Aufgaben sind, dann sollte man darauf achten, dass man diese komplexen Aufgaben so ein bisschen schrittweise aufteilt. Was es mittlerweile auch gibt, das war jetzt in den Modellen wie dieses Modell 4o, also dieses Standardmodell von ChatGPT, dass man der KI auch Zeit gibt zum, in Anführungszeichen, Denken. Da gibt es mittlerweile sogenannte Reasoning-Modelle, das heißt also KI-Modelle, die das selber tun, die fangen an, selber zu denken. Das heißt, was machen die auf Basis des Prompts? Den schnibbeln die auseinander und überlegen sich, was soll ich jetzt genau tun? Welche Zwischenschritte brauche ich, um zu einer Lösung, zu einem Ergebnis zu kommen? Ach, das können diese Reasoning-Modelle selber, weil sie halt da den Kontext dieses Prompts verstehen. Ansonsten kann man aber auch der KI sagen, erarbeite eine Lösung, bevor du zu einer Schlussfolgerung kommst. Auch da wieder dieses Aufteilen in Unteraufgaben, dass man Zwischenabfragen stellt, dass man also quasi dieses Überlegen, wie man das auch selber macht, wie löse ich das Problem jetzt, dass man diese Aufgabe oder das Vorgehen auch beschreibt, dass die KI entsprechend vorgehen kann. Das kann man eigentlich ganz gut machen, um dort vorzugehen. Es gibt da noch verschiedene Prompt Frameworks, nennt man das dann, also wie man dann verschiedene Aufgaben aufteilt, da will ich jetzt an dieser Stelle nicht eingehen. Wie gesagt, da kann man sonst sehr lange und sehr umfangreich drüber sprechen. Wichtig ist halt, darauf zu achten, wenn man das jetzt im unternehmerischen Umfeld einsetzt oder auch im privaten Umfeld, alle Daten sind erstmal weg, solange die KI nicht auf dem eigenen Rechner läuft. Da muss man sich, das muss man sich bewusst machen. Also alles, was Datenschutz angeht, sensible Daten, personenbezogene Daten, und das geht schon los mit Noten oder was, ne? Dass ich da irgendwelche in der Schule da irgendwelche Notenlisten hochlade. Das geht alles nicht. Ne? Also wenn ich das jetzt im Praktikumszeugnis, dann ist es vielleicht immer Herr Thomas Müller, der am 01.01.1970 geboren ist, damit man da eine maximale Anonymisierung hinkriegt. Aber auch selbst da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass man da natürlich keine personenbezogenen Daten herauslesen kann. Weiterhin muss man nicht darauf achten, dass die Antworten und die Ergebnisse immer noch mal geprüft werden müssen, ob die Angaben richtig sind. Man auch im klassischen Internet steht natürlich viel Blödsinn, aber man muss die Ergebnisse immer kritisch hinterfragen, sobald es mathematisch wird oder physikalisch sowieso, wobei auch da die Qualität der Antworten deutlich gestiegen ist. Was haben wir jetzt noch so für Anwendungen? Also das ganze Thema der Datenanalyse. Auch das ist eine Sache, was die KI sehr gut kann. Ich schiebe ihm quasi meine Excel-Tabelle oder meine CSV-Datei mit irgendwelchen Daten, ob das jetzt unternehmerische Daten sind, die unkritisch sind. Wie gesagt, ganz wichtig, nichts Kritisches. Das ist jetzt vor allem im wissenschaftlichen Umfeld ganz entscheidend. Damit kann man dann echt gut, also sich Unterstützung holen. Die KI kann die Daten analysieren, der liest dann die Tabellen, die Excel-Tabellen ein, schreibt im Hintergrund Python-Programme, denn das ist auch eine ganz große Stärke. Die Programmierqualität, auch die ist natürlich bei weitem nicht perfekt, aber Programmieren ist so viel schneller oder effizienter geworden, zumindest für so einfache Aufgaben, keine komplexen Programme, aber einfache Aufgaben. Damit kann man echt sehr schnell Daten analysieren, Datenanalysen visualisieren. Das heißt, also im ganzen Forschungsumfeld kann man das machen. Wie gesagt, immer aufpassen, die Daten, die man hochlädt, sind dann erstmal weg, weil sie öffentlich sind. Man sieht sie nicht öffentlich zugänglich. Aber das muss man sich bewusst machen. Die Daten sind dann, liegen dann bei OpenAI oder anderen Tools. Das muss man sicherstellen, dass man das will oder nicht will. Aber dass die Programmierqualität, um dann aus den Daten eine strukturierte Analyse zu machen, ob es jetzt mit Energiedaten ist, ne? Ich will, weiß ich, einen Eigenverbrauch meiner Photovoltaikanlage, die ich auf dem Dach habe, mit meinem Stromverbrauch, weil ich einen Smart Meter habe, mal gegenüberstellen, macht die KI wunderbar, kann auch noch Tipps geben zur Optimierung. Also auch da nochmal eine sehr, sehr interessante Anwendung. Also, da können wir jetzt noch Stunden drüber sprechen, da kann man ganze Workshops draus machen, die gibt es natürlich auch zuhauf, das ist also unterschiedlichste Anbieter, ob das jetzt die Kammern sind für die Unternehmen, ob das jetzt im wissenschaftlichen Umfeld ist, das ganze Thema Anträge schreiben, Forschungsanträge schreiben, Berichtswesen, das kann man halt alles damit machen. Vor allem alles, was mit Texten hat, ist halt sehr, sehr stark. Ich will nochmal ein zweites Tool nennen, was auch eine echt gute Unterstützung ist und eine andere Art der Herangehensweise hat als ChatGPT, nämlich NotebookLM. Das ist ein Tool von Google, basiert auf dem Gemini-Modell von Google, also auch ähnlich und auch mittlerweile ähnlich leistungsstark wie ChatGPT. Dieses NotebookLM ist ein spezielles Tool. Da kann ich Dokumente hochladen, Word-Dokumente, theoretisch auch Videos, aber bleiben wir mal klassisch bei PDF-Dokumenten, die dann eingelesen, analysiert werden. Und dann kann ich mit dieser generativen KI dann mit diesen Dokumenten arbeiten. Das heißt, ich kann Fragen stellen, schreibe mir eine Zusammenfassung, ziehe mir die wesentlichen Aspekte raus. Was sind vielleicht offene Punkte, wenn wir jetzt im Wissenschaftsumfeld sind, dass ich da wissenschaftliche Publikationen hochlade und Google sagt zumindest, also die landen natürlich alle in Google Drive, also in der Google Cloud, aber dass diese Tools oder die Dateien jetzt nicht zum Training verwendet werden, sondern wirklich in so einer Kapsel bleiben bei Google. Wie das dann so in der Wahrheit ist, machen wir mal ein kleines Fragezeichen dran. Gehen wir mal vom Besten aus und glauben Google, dass sie das nicht nutzen. Also man lädt diese Dokumente hoch und kann mit denen arbeiten im Wissenschaftsumfeld. Wenn ich jetzt eine Bachelorarbeit, eine Masterarbeit schreibe, ist ja der erste Schritt immer Literaturrecherche, Literaturanalyse. Literaturrecherche, auch da gibt es Tools. Also Perplexity ist da ein sehr gutes Tool. Das ist auch deutlich stärker als ChatGPT. Wenn ich jetzt also zum Thema meiner Bachelorarbeit Literatur, wissenschaftliche Literatur suche, das kann ChatGPT ganz gut, das Tool Perplexity, auch da Link in den Shownotes, kann das viel besser, ist darauf spezialisiert, kann da auch Zusammenfassungen machen, dass die freie Version ist eingeschränkt in der Anzahl der Abfragen, auch da gibt es eine Spezialversion. Nein, diese Tool oder diese Dokumente, diese Publikationen, die ich dann identifiziere, kann ich mir dann über meinen Universitätsaccount herunterladen, vor allem wenn es halt Open Access Publikationen sind, die also frei verfügbar sind und nicht Closed Access, also hinter einer Paywall sind. Oder ich hole mir die halt über meinen Hochschulzugriff, lade die hoch, ne? Analog immer im unternehmerischen Umfeld denken, geht natürlich auch. Und kann dann mit dem NotebookLM mit diesen Dateien arbeiten. Das Besondere bei NotebookLM, vielleicht zu ChatGPT, ist, NotebookLM arbeitet auch nur mit den Informationen aus den Dokumenten. ChatGPT als allwissende generative KI ergänzt immer noch mal Informationen, die er so hat und färbt das auch so ein bisschen ein. Den dann richtig zu prompten, ist schon echt aufwendig, aber das kann NotebookLM sehr gut. Also da zu sagen, fass mir das Paper zusammen, was sind die Kernaussagen, was sind die offenen Punkte und dann auch aus allen Dokumenten, die ich dann hochlade, ich kann in der freien Version von NotebookLM bis zu 50 Dokumente hochladen, die auch wirklich umfangreich sein können, kann man ganze Bücher hochladen, auch da wieder Achtung, Compliance, Copyright. Und dann sagt man ihm, leite mir daraus offene Forschungsfragen ab. Das ist so der klassische Einstieg in eine wissenschaftliche, akademische Arbeit, Bachelor oder Master, Hochschule oder Universität. Was ist die offene Frage, die ich jetzt in meiner Abschlussarbeit bearbeiten möchte? Das ist also quasi das Einleitungskapitel, das war ja ganz am Anfang, so die ersten Folgen meiner Podcast-Reihe, habe ich ja mal über das wissenschaftliche Arbeiten gesprochen, was muss man beachten, und ein zentrales, wichtiges Thema, und das ist nicht das beliebteste, ist halt das ganze Thema Literaturrecherche, Literaturidentifikation, Identifikation der Forschungsfrage. Und da ist dieses Notebook LM wirklich wahnsinnig stark. Und dann noch ein kleines Gimmick, was Notebook LM auch anbietet, und das ist eigentlich auch ganz nützlich. Notebook LM kann einen Podcast erstellen. Das heißt, ich kann ihm dann sagen, auf Basis dieser Dokumente erstell mir da einen Podcast raus. Und dann unterhalten sich zwei Leute, also die Sprachqualität und inhaltliche Qualität im Englischen ist sehr, sehr gut. Man kann ihn auch prompten, dass man ihm sagt, also mach mir bitte einen deutschen Podcast daraus, dass sich dann ein oder zwei Personen auf Deutsch unterhalten. Also das klingt immer noch ein bisschen holprig, es ist auch so ein typischer amerikanischer Podcast-Stil. Aber auch das, ne, wenn man dann sagt, ach, ich sitze nachher in der Bahn, im Auto, bin im Auto unterwegs, am Fahrrad, wo auch immer, ich höre mir das an, die Zusammenfassung des Dokuments, das Exzerpt, dann kann ich mir das als Podcast anhören. Das ist eine ganz andere Art des Lernens, des Verstehens von Inhalten. Beispiel jetzt dann mal weg von dem Wissenschaftlichen, im unternehmerischen Umfeld. Ich habe zum Beispiel die Veröffentlichung, die amtlichen Veröffentlichungen der Hochschule Trier dort hochgeladen. Die sind öffentlich, also von daher nichts Geheimes. Da steht also Anpassungen von Prüfungsordnungen und so weiter und so fort stehen da drin. Jede Hochschule hat so ein öffentliches Organ. Das ist im Prinzip so, wie wenn Gesetze veröffentlicht werden von der Bundesregierung. Auch da gibt es halt so ein Organe, um halt ein amtliches Veröffentlichungsblatt. Die habe ich da alle hochgeladen. Und damit kann ich mich jetzt unterhalten. Das heißt, ich kann danach nach Inhalten suchen und mich mit der KI über diese Veröffentlichung unterhalten, die natürlich hinreichend trocken sind, weil es nochmal amtsdeutsch ist. Aber wenn ich da Dinge suche, kann ich die KI fragen. Und ich kann mir daraus sogar tatsächlich einen Podcast machen. Ich habe mal ein kleines Beispiel vorbereitet. Das spiele ich mal ganz kurz ein paar Sekunden, damit man da mal einmal reinhören kann.
Hey, zukünftige Studenten, mal ehrlich. Habt ihr euch schon mal durch offizielle Uni-Dokumente gekämpft?
Ich sag's mal so. Leicht verständlich ist anders. Vor allem, wenn man neu im deutschen Universitätssystem ist.
Genau. Wir tauchen heute tief ein in die Welt der FH Trier und der HS Trier. Und ja, wir haben uns durch den Wust an Dokumenten gekämpft, von allgemeinen Richtlinien bis hin zu spezifischen Programmbesprechungen.
Aber keine Angst. Wir wollen euch zeigen, wie ihr diese Dokumente nicht nur versteht, sondern sie auch zu eurem Vorteil nutzen könnt.
Also quasi ein Survival Guide für das deutsche Unisystem.
Genau, damit ihr wisst, wo es lang geht und was auf euch zukommt.
Okay, dann mal los. Gleich zu Beginn ist mir ein Begriff aufgefallen. Qualitätskommission. Was verbirgt sich dahinter?
Also man merkt, ist jetzt nicht unbedingt das allersinnvollste und beste Podcast-Thema, was also die Massen begeistern wird. Aber so kann man arbeiten und so kann ich auch im unternehmerischen Umfeld arbeiten, dass ich dort Projektberichte oder sowas, auch da immer aufpassen, Daten sind erstmal weg, aber dass ich mir dort auch einen schnellen Überblick verschaffen kann über Themen. Und das der Vorteil bei Notebook LM ist jetzt als spezielles Tool, was halt erstmal kostenfrei nutzbar ist, man braucht halt seinen Google-Account, dass man dort nur mit den Dokumenten arbeitet, ohne weitere Informationen. Das macht ChatGPT so nicht. Da muss man ihn schon jedes Mal im Prompting zu zwingen, nimm keine weiteren Informationen. Selbst das ist, also da bricht er trotzdem nochmal aus. Denke ich auch eine ganz, ganz starke Sache. Also man sieht, diese generative KI kann, und da gibt es halt wirklich viele Tools, deswegen der Link einmal zu Perplexity. Das ist aber, glaube ich, eher im wissenschaftlichen Umfeld interessant. Im unternehmerischen ist da jetzt diese Literaturrecherche. Also klar, ist auch wichtig, aber da gibt es jetzt nicht so unmittelbare Anwendungsfelder. Das sind dann eher Spezialanwendungen. Das ist so der Weg. Wo geht die Reise jetzt vielleicht hin? Nochmal als kurzer Ausblick in die Zukunft. Was man jetzt also künftig bekommen wird, sind dann solche KI-Agenten. Das heißt, also wenn wir sagen, Prompt Engineering, ich sage Ihnen, was ich will. Nächster Schritt sind dann die sogenannten Reasoning-Modelle. Das heißt, die von sich aus anfangen zu denken oder zu überlegen, ihre Arbeitsaufgaben unterteilen und anpassen. KI-Agenten sind dann, generative KI-Tools, die einzelne Aufgaben gezielt bearbeiten können und selbstständig dann Problemlösungen finden, und zwar ein komplexes Problem. Also das Beispiel, ein alltägliches Beispiel ist, dass man die KI bittet, buche mir einen Urlaub. So, also wegen der Prompt an den KI-Agenten, buche mir einen Sommerurlaub. So, und jetzt auf, da muss ich ein bisschen Kontext haben, aber wer wird dann vielleicht ein paar Rückfragen stellen, und wo soll es hingehen, was ist so der Zeitraum? Aber dass dann dieser KI-Agent selbst in der Lage ist, zu wissen, was ist so die Abfolge. Kann man sich mal überlegen, was macht man, wenn man jetzt seinen Sommerurlaub plant? Also erstmal die Frage, wo will ich hin? Dann der Zeitraum, wann kann ich fahren? Ein bisschen abgepasst natürlich noch in Preise. Ne? Bin ich in den Schulsommerferien, dann ist es immer ein bisschen teurer. Habe ich vielleicht die Möglichkeit, außerhalb der Haupturlaubszeit zu reisen? Dann wird es etwas günstiger. Dann fange ich halt an, erstmal nach Hotels oder nach Campingplätzen oder sonst irgendwas zu suchen in der Region. Und dann muss ich gucken, wie komme ich da hin? Flugzeug, fahre ich mit dem Auto, muss ich vielleicht mit dem Elektroauto fahren, die Route planen mit Ladestationen, brauche ich eine Zwischenübernachtung, wenn ich sage, oh, ich will an die Algarve, oder fahre ich mit dem Zug, brauche ich die Zugtickets, brauche ich vielleicht, wenn ich nach Großbritannien oder Schottland, also Schottland, England, Wales will, Achtung, ich brauche ein Visum mittlerweile. Und dass diese einzelnen Aufgaben, die ich dann selber mache, oder ich an ein Reisebüro übergebe, dass das die KI macht. Und zwar schrittweise. Arbeitet es ab und am Ende sagt er so, hier sind die Flugtickets, hier ist die Buchungsbestätigung vom Hotel. Er sucht auch das günstigste Hotel raus, ne, so wie die ganzen Vergleichsseiten, die kann er ja auch alle bedienen. Na, das ist jetzt mal so ein Freizeit-KI-Agent, der aber, glaube ich, ganz plastisch macht, wie diese KI-Agenten so grundsätzlich arbeiten. Im unternehmerischen Umfeld, also ein Beispiel ist zum Beispiel Patentrecherche, ne? Wenn ich jetzt eine Erfindung habe, ob ich es jetzt an der Hochschule habe oder im unternehmerischen Umfeld, man muss da natürlich aufpassen, ne? Dass man jetzt da nicht die Erfindungsidee schon groß in die Öffentlichkeit gibt, denn dann ist der Patentschutz stark gefährdet. Aber dass diese KI-Agenten dann das abarbeiten, was der Patentanwalt, die Patentanwältin macht, bei der Erstrecherche, ist das überhaupt, oder ist die Erfindungshöhe hoch genug oder gibt es diese Erfindungsidee schon? So, da suche ich nicht bei Google, sondern gibt es dann verschiedene, also unterschiedliche Datenbanken, die abgerufen werden. Das heißt, dieser spezielle KI-Agent muss dann in der Lage sein, Patentdatenbanken direkt abzufragen, ohne dass man jetzt zu viel Informationen rausgibt. Am Ende dann halt einen qualifizierten Bericht erstellt, die Erfindungshöhe bewertet und dann eine Gesamtbewertung abgibt. Ist das die Erfindungsidee ausbaufähig zu einem Patent, ja oder nein? Vielleicht sogar schon eine Idee für eine Verwertungsstrategie entwickelt. Aber auch das ist ein klar strukturierter Ablauf. Was muss ich tun? Das ist quasi immer der gleiche Ablauf. Und das kann ich auch einer KI geben. Also früher waren das halt einfach klassische Algorithmen, aber jetzt ist die KI in der Lage, durch diese Large Language Models entsprechende komplexe Informationen zu verarbeiten, dann auch direkt mit Datenbanken zu interagieren, also nicht nur eine Webseite aufzurufen, sondern vielleicht auch über eine angepasste Schnittstelle auf Daten in Datenbanken zuzugreifen. Also von daher ist das, da wird es hingehen in den nächsten Jahren oder vielleicht sogar schon Monaten. Die ersten KI-Agenten gibt es auch schon, die werden jetzt so in die breite Masse kommen. Da wird es aber dann viel um Spezialanwendungen gehen, ne? Also das Thema Forschungsagenda entwickelt im wissenschaftlichen Umfeld. So ein bisschen geht auch das bei ChatGPT und anderen Tools, das sogenannte Deep Research. Also auch da ist er mittlerweile in der Lage, ich sag mal wie so ein KI-Agent, so eine grundlegende wissenschaftliche Fragestellung selbstständig zu bearbeiten, dass er sich Literatur sucht, dass er die analysiert, dass er da offene Fragen ableitet, da eine Zusammenfassung macht. Aber auch das geht im unternehmerischen Umfeld. Wenn ich sage, oh, ich brauche mal eine Anleitung, eine Anweisung, ein Handbuch für generative KI im Unternehmen, das kann ich ChatGPT sagen. Das ist dann, geht auch in die Richtung von diesen KI-Agenten, das sogenannte Deep Research Tool, dass ich ihm sage, also ich brauche für mein Unternehmen, wir sind Unternehmen im Bereich XY und meine Beschäftigten sollen halt eine Einführung in KI bekommen. Ich möchte die Grundlagen vermitteln, vielleicht das Prompt Design oder Prompt Engineering, auf die Gefahren hinweisen und dann dieses sogenannte Deep Research. Dann rüttelt ChatGPT 10, 15 Minuten im Hintergrund, stellt vor Beginn noch ein paar Fragen, um den Kontext einzuordnen, ne? haben wir ja vorhin besprochen. Und dann gibt es am Ende einen 10- bis 15-seitigen Bericht, der sehr ordentlich ist. Auch der ist bei weitem nicht perfekt. Auch da können Quellen drin sein, die so nicht ganz stimmen. Wobei er überprüft die Quellen, also man kann ihn auch einschränken, ob man nur wissenschaftliche Quellen haben will oder auch populärwissenschaftliche oder was er da zugreifen soll im Internet. Aber dieser Bericht, der dann entsteht, hat so eine gute Qualität, dass man damit, da geht man nochmal einmal drüber, zieht nochmal ein paar Inhalte gerade und kann das dann als Basis nehmen, um dann im Unternehmen den Beschäftigten sagen, so pass mal auf, hier ist keine generative KI, so kann man es nutzen. Da muss man noch andere Dinge beachten, wie diesen European AI Act und solche Dinge. Also wollen wir jetzt an dieser Stelle nicht drauf eingehen. Und dann kann man zwar auch noch sagen, und daraus mache ich auch noch einen Podcast. Also in dem Zusammenhang, und das haben wir jetzt bei uns an der Hochschule zum Beispiel, das ganze Thema Exportkontrolle, Dual Use, also wie ist das mit der Gütereinfuhr, Ausfuhr, was muss man da beachten, wenn man aus dem Nicht-EU-Ausland Personen oder Dinge einführt? Was gibt es da an sicherheitsrelevanten Regularien? Auch ein sehr komplexes Werk. Unternehmen kennen das natürlich, wenn die Produkte ins Nicht-EU-Ausland verkaufen, was man da beachten muss oder wenn man Güter einführt, aber auch mit Dienstreisen, wenn ich Menschen aus Ländern einlade, ob das jetzt Gastforschende sind oder einstelle. Da muss man zum einmal gucken, oh, ist das vielleicht ein Schurkenstaat? Da gibt es halt so ein paar, also der Iran zählt dazu, Syrien zählt da halt noch zu. Die muss man einmal überprüfen zum Schutze der Bundesrepublik. Also so weit geht das. Das ist also an den Hochschulen auch ein immer wichtiger werdendes Thema in der geopolitischen Lage. Muss man nochmal gucken. Also auch mit China, USA muss man gucken. Im Moment nicht. Die sind unsere Freunde, aber auch da muss man sollte man einfach mal im Hinterkopf behalten. Naja, was will ich sagen? Dieses Thema Exportkontrolle Dual Use ist halt auch hinreichend administrativ, verwaltungsdeutsch. Was haben wir gemacht an der Hochschule? Wir haben da eine Zusammenfassung generiert mit KI-Unterstützung und auch da haben wir mit Notebook LM haben wir die ganzen Dokumente, die im Hochschulbereich relevant sind. Hinweise vom Verfassungsschutz zum Beispiel, Thema Spionage in Wissenschaft und Industrie. Das haben wir hochgeladen und haben dann noch gesagt, bau uns daraus mal so einen 10-Minuten-Podcast. Den kann man sich jetzt anhören, so als erster Einstieg, um da mal so eine Einführung zu bekommen, weil viele Menschen sagen, oh, ich will es gar nicht lesen, ich höre es mir lieber mal an, ob ich es am Bürorechner mache oder am Heimweg. Eigentlich sehr niederschwellig, da nochmal der Link quasi zu Notebook LM. So, also jetzt haben wir sehr lange, sehr ausführlich über diese verschiedenen Anwendungen gesprochen und eigentlich auch da wieder nur angeteasert, ob das als Tutor ist, als Lernunterstützung, Schule sowieso, also alles, was in der Schule geht, geht mit der KI, ob das jetzt auch Sprachenlernen ist, Übersetzung, also das macht er alles. Und wieder dieses personalisierte Er, aber wieso ist KI, ist eigentlich die künstliche Intelligenz, ne? Hier ist es sie. Also wie auch immer, es ist keine Person. Wir sehen, dass die KI an vielen Stellen unterstützen kann, sehr konstruktiv. Untersuchungen zeigen, wir sparen ungefähr 2/3 der Arbeitszeit, wenn wir die KI richtig bedienen. Das muss man lernen, das wird ein neues Feld sein. Da muss man auch im unternehmerischen Umfeld, im Hochschulumfeld sicherlich auch sich nochmal weiterbilden, wenn man sich da nicht selber reinfuchsen will und kann. Aber klare Empfehlung ist, sich in dem Bereich weiterzubilden, um am Zahn der Zeit zu sein, weil das einfach so eine starke Vereinfachung, Beschleunigung von Prozessen ist, die Arbeitsqualität steigt und auch noch die Arbeitsmotivation auch noch gestärkt wird, wenn man dann einen sehr angenehmen Sparringspartner hat, der Aufgaben dann am Ende des Tages einfach abarbeitet. Aber, und jetzt das große Aber, vor allem im unternehmerischen Umfeld, immer auf Datenschutz, Personenschutz oder Schutz der personenbezogenen Daten, Compliance-Themen achten. Man kann da nicht einfach alles gedankenlos reinschieben. Die Daten sind weg. Unternehmen, große Unternehmen fangen halt an, machen das lokal, dass es auf lokalen Rechnern läuft und das unternehmerische Umfeld nicht verlassen. Da ist halt immer das Problem, die Qualität dieser Tools ist häufig deutlich schlechter als das, was die großen öffentlichen Tools wie ChatGPT und Co. kennen und können. Und das führt natürlich zur Frustration, wenn man dann die Qualität von ChatGPT kennt und dann da so ein Unternehmenstool hat, was einfach wenig Qualität hat. Es gibt immer noch Bereiche, die klappen noch nicht so gut. Also das ganze juristische Zusammenhänge erkennen, da ist noch viel Entwicklungspotenzial. Das wird immer, immer besser. Da gibt es auch da erste Untersuchungen, juristische Staatsexamina zu bearbeiten, dass die zumindest schon mal bestehen. Das ist schon mal eine gute und wichtige Leistung. Im Grunde ist es ja auch in Anführungszeichen nur Verknüpfung von textlichen Informationen und Kontext herstellen. Das ist eigentlich eine Sache, das kann die KI. Ja, da kommt es halt auf die Feinheiten in der Formulierung an. Aber auch da beobachtet man, dass verschiedene KI-Tools diesen Aufgabenbereich auch schon können. Aber man merkt, das Feld ist riesig, das wird sich sehr schnell, sehr dynamisch entwickeln. Wir beobachten das bei uns an der Hochschule, dass man die Entwicklung gar nicht, also teilweise nicht mehr Schritt halten kann. Mittlerweile gibt es ja die Videotools, die entsprechend stark Videos generieren können, die, naja, ich sag mal, die Qualität haben wie vor 2 Jahren die Bildgenerationstools. Also da sind immer noch 3 Arme oder 6 Finger. Auch das wird weggehen durch die Vergrößerung der Trainingsdaten. Die Bildgeneratoren sind mittlerweile sehr stark. Also was da die neueste Version bei ChatGPT 4o kann, ist echt von nette Spielerei bis echt wahnsinnig gut. Und dann der letzte Aspekt, und damit soll diese Folge dann auch enden, ist natürlich dann Musik-KI. Also auch das ist echt stark, was KI kann. Also Suno sei da mal genannt als ein Tool, die einfach Musik generieren kann. Mit Text, ohne Text, Gesang, verschiedene Instrumente, verschiedene Musikstile. Vielleicht hier mal zum Abschluss ein kleines Beispiel, ein kleiner Jingle zum Einsatz von KI. Hier mal einmal kurz zum Reinhören. Easy Listening, Musik klappt ganz gut. Das ist für Kulturschaffende natürlich eine Katastrophe. Das ganze Thema Urheberrecht ist in der juristischen Klärung. Das ist nicht ganz trivial, sonst würden da schon erste Urteile gefällt. Also das ist, ja, überhaupt keine Frage, ein echtes Problem für alle Kultur- und Kunstschaffenden. Da müssen wir gucken, wie man das wieder eingefangen bekommt. Wahrscheinlich ist da, also unabhängig von den Urteilen, es wird schwierig, das wieder zurückzuholen. Aber die Qualität jetzt für den schnellen Einsatz und wenn man nur ein paar Jingles braucht für die Geburtstagsparty oder sowas, es ist schon interessant, was da möglich ist. Gut, also damit, denke ich, haben wir das Thema abgearbeitet, den ersten Einstieg gegeben. Wie gesagt, ich habe einiges in den Shownotes verlinkt. Da gerne mal reingucken und meine klare Empfehlung, sich in dem Bereich mal weiterzubilden. Auch das geht natürlich mit der KI, die kann einem natürlich auch erklären, machen wir mal einen Kurs zum Nutzen von generativer KI im Hochschulumfeld, im unternehmerischen Umfeld. Mal ausprobieren. Es wird nicht ganz ohne Bezahlaccounts gehen. Man braucht da die Bezahlaccounts, um einfach die Zahl der Anfragen in einer etwas größeren Anzahl zu haben. Das sollte man berücksichtigen. Aber da der Einstieg, denke ich, ist ganz nützlich, ganz wichtig, weil sich Berufsfelder im unternehmerischen Umfeld insbesondere natürlich verändern werden. Wieder kurz Zuhören dieser Folge und bis zum nächsten Mal.